Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde History.
Mit Markus Dichmann.
Die katholische Kirche. Eieieiei. Was soll man zu der noch sagen? Nach diesen Diskussionen und auch den neuen Erkenntnissen über den systematischen Missbrauch von Kindern in der katholischen Kirche, die in den letzten Wochen Thema waren. Dabei ist es so, dass es für die Kirche ja immer wieder Hoffnungsgestalten gegeben hat, alles Alte, Verkrustete mal aufzubrechen, dass dieser Laden, bei dem vielen Guten, das er tut, keine Frage, auch mal seine Schattenseiten ausleuchtet und die eigene Schuld am Kragen packt. Reden wir heute mal über diese Hoffnung, verkörpert in einer historischen Person, die aber auch genau all diese Schattenseiten hatte, die ich eben schon erwähnt habe. Reden wir über Papst Johannes Paul II.
Aus den prallgefüllten Schatzkammern der Menschheitsgeschichte. Euer Deutschlandfunk Nova-Historiker Dr. Matthias von Hellfeld.
Weißer Rauch, Matthias, über deinem Haupte.
Ich begrüße dich mit gebührender Ehrfurcht.
Oh, sehr nett, sehr nett. Karol Wojtyla, so hieß der Mann eigentlich, gebürtiger Pole, wird im Oktober 1978 überraschend zum neuen Papst gewählt, nimmt dann den Namen Papst Johannes Paul II. An, weil Papst Johannes Paul I. vorher nur sehr, sehr kurz im Amt war. Was war da los damals? Erzähl mal die Geschichte.
Ja, also wenn ich das genau wüsste, dann würde ich jetzt ein ganz dickes Buch schreiben und ganz viel Geld verdienen. Also, Johannes Paul I. wurde am 26. August 1978 gewählt. Sein Vorgänger war Paul VI. Gewesen, der am 6. August 78 nach 15-jährigem Pontifikat verstorben war. Das alles wäre an sich natürlich nichts Ungewöhnliches, wenn dieser neue Papst nicht 33 Tage nach seiner Wahl zum Oberhirten der katholischen Christenheit gestorben wäre.
33 Tage?
Er war 66 Jahre alt und hatte bis zu seinem Tod das Bild eines gesunden und außergewöhnlich freundlichen, ja geradezu lustigen Mannes von sich gegeben. Die Italiener hatten ihn schon lange in ihr Herz geschlossen, denn vorher war er unter anderem der Patriarch von Venedig und natürlich war er schon sehr, sehr lange im Kardinalskollegium gewesen. Er wurde Papst des Lächelns genannt und manche machten daraus das Lächeln Gottes.
Warum hat es jetzt aber ausgerechnet um seinen Tod so viele Diskussionen gegeben?
Naja, es war schon relativ erstaunlich, dass dieser jedenfalls nach außen doch kerngesunde Mann, kaum dass er Papst war, starb. Und er war noch nicht ganz unter der Erde, da rankten sich schon Gerüchte und Verschwörungstheorien um seinen Tod. Genährt wurden diese Munkeleien, weil Johannes Paul I. mit einigen liebgewonnenen Traditionen seiner Vorgänger brechen wollte. Er ließ sich nicht mehr im Pluralis Majestatis anreden.
Oh, schade eigentlich.
Er verzichtete auf die Papstkrönung und er wollte das Amt näher an die Gläubigen bringen. Dazu gehörte auch, dass Johannes Paul I. sich nicht zu schade war, das Telefon selber zu bedienen.
Nein.
Außerdem mussten die Angehörigen der Schweizer Garde, wenn sie ihn sahen, nicht mehr auf die Knie fallen. Also, alles in allem, wollte der neue Pontifex Maximus dem Amt einen neuen Anstrich verpassen.
Okay, also ein bisschen normalerer Papst als vielleicht seine Vorgänge. Woran ist er denn aber gestorben? Weiß man's?
Ja, also er wurde lächelnd, das ist mal ganz wichtig, und aufrecht im Bette sitzend tot aufgefunden. Er war in seinen letzten Minuten seines Lebens in eine christliche Schrift vertieft gewesen. Der Leichnam wurde nicht obduziert, weil der Vatikan das ebenso verweigerte wie die Familie. Nachträglich nahmen Wissenschaftler anhand schriftlicher Quellen über den Gesundheitszustand und den Umstand des Todes eine Bewertung vor, die zu dem Ergebnis kam, dass der wohl schon länger herzkranke Papst unter den Folgen eines Wetterumschwungs final zu leiden gehabt hat. Fremdeinwirkung, wie es dann immer so schön heißt, konnte man nicht nachweisen. Und dennoch hielten sich die Verschwörungstheorien hartnäckig.
Was denn so für welche? Was wird denn so gemutmaßt?
Also die einen sagten, der Papst sei vergiftet worden, weil er die Korruption im Vatikan aufdecken wollte. Und da spielte die dem Vatikan sehr nahestehende Banco Ambrosiano und deren Verbindung zur Freimaurerloge P2 eine wichtige Rolle.
Also eine große Bank einfach, ne?
Im Zentrum dieser Machenschaften soll auch der Aufsichtsratsvorsitzende der Bank, nämlich Roberto Calvi, gestanden haben, der später eine merkwürdige Rolle bei der Finanzierung der polnischen Solidarność unter Johannes Paul II. Spielen sollte. Jener Calvi wurde übrigens Mitte Juni 1992 in London tot an einem Strick hängend unter einer Brücke gefunden. Die Taschen des Bankers Gottes waren voll mit Ziegelsteinen.
Halleluja.
Also mit dieser Geschichte kann man natürlich eine wunderbare Verschwörungstheorie entwickeln.
Unbedingt.
Genauso wie mit zwei Geistlichen, die offenbar von Johannes Paul I. ihrer Ämter enthoben worden waren und nun schlicht Rache hatten nehmen wollen. Schließlich dürfen unsere Freunde, die Ufologen, nicht fehlen. Sie vermuteten, der Papst sei ermordet worden, weil er das dritte Geheimnis der Fatima hatte enthüllen wollen. Am wahrscheinlichsten aber ist das Ergebnis einer Untersuchung eines britischen Journalisten, der nach mehr als 8 Monaten Recherche zu dem Ergebnis kam, dass, ich zitiere das mal nach Wikipedia, Johannes Paul I. von der Last seines unerwarteten und ungewollten Amtes überfordert, sehr krank, ärztlich unzureichend betreut, menschlich vereinsamt und von Todesahnungen und Sehnsüchten erfüllt war.
Gott.
Aber das wird vermutlich keinen Verschwörungstheoretiker zufriedenstellen.
Soweit Papst Johannes Paul I., nur 33 Tage im Amt. Und es sollte ihm eine historisch sehr interessante Figur folgen, nämlich Papst Johannes Paul II. Eine Stunde History hier.
Deutschlandfunk Nova.
Wollen wir es doch nochmal klassisch biografisch angehen? Immerhin eine Sendung über Geschichte hier, eine Stunde History in Deutschlandfunk Nova. Also was, wann, wer, wo und warum? Sven Preger über das Leben von Karol Wojtyla, den ihr vielleicht besser als Papst Johannes Paul II. Kennt.
Annuntio vobis gaudium magnum.
Ich kann mich sehr gut daran erinnern, ich hatte eine Vortragsverpflichtung, konnte also die Fernsehübertragung vom Petersplatz nicht abwarten, bis das der weiße Rauch kam.
Abemus Papa!
Und als ich dann in einem Taxi saß, hörte ich aus der Radioübertragung, dass das Ereignis wohl geschehen sei.
Dominum Carolum!
Und fragte den kölschen Taxifahrer, wen haben Sie denn gewählt? Och, Sitte, das kann ich Ihnen nicht sagen. Ich schlüpfe irgendein Pollack.
Kardinalem Wojtyła.
Der Applaus ist eher verhalten. Fern seiner polnischen Heimat kennt kaum jemand den Erzbischof von Krakau, Karol Wojtyla.
Das war schon überraschend. Außer einigen wenigen Franzosen und einigen wenigen Deutschen hat es eigentlich nie ausländische Päpste gegeben. Es war eigentlich immer ein Italiener. Und dass man also jetzt einen Polen gewählt hatte, das war schon eine Sensation.
Das hat vor ein paar Jahren der Professor für Kirchengeschichte und Kölner Domkapitular Norbert Trippen erzählt. Damals lebte der noch. Nach 8 Wahlgängen steigt am 16. Oktober 1978 weißer Rauch aus dem Schornstein der Sixtinischen Kapelle. Und ein paar Tage später ruft der neue Papst den Gläubigen auf dem Petersplatz eine seiner wichtigsten Botschaften zu.
Non abbiate paura, aprite. Anzi, spalancate le porte a Cristo.
Habt keine Angst. Öffnet die Tore weit für Christus.
Non abbiate paura.
Das war der Plan von Johannes Paul II., der sich vor allem furchtlos gegen die politischen Mächte stellen wollte, die auch sein Heimatland fest im Griff hatten.
Dem Kommunismus war es unheimlich, dass ein Papst ihre Spielregeln genau durchschaute und auch die Schwachpunkte kannte. Und Millionen, Massen von Menschen mobilisiert, die man für kommunistische Parteiveranstaltungen gar nicht mehr auf die Beine kriegte. Daher wohl auch der in irgendeiner Weise aus dem östlichen Bereich durch Geheimdienste gesteuerte Mordversuch vom 13. Mai 1981.
Um 17.20 Uhr wurden Schüsse aus der Menge auf das Oberhaupt der katholischen Kirche abgefeuert. Er fiel langsam nach vorn und wurde von 2 Begleitern aufgefangen. Sein weißer Jeep raste zurück in den Vatikan.
Hinter dem Attentat stehen Sowjets, die wegen Polen zutiefst beunruhigt sind.
Und es ist der spektakulärste Attentatsfall seit der Ermordung John F. Kennedys.
Wobei es ein Streit um des Kaisers Bart ist, ob das also jetzt der bulgarische Geheimdienst gemacht hat oder ob das von Moskau ausgegangen ist oder wer da genau hintersteckt.
Der Papst lässt sich nicht einschüchtern. Er reist weiter, rund um die Welt, auch in Entwicklungsländer. Dort sieht Johannes Paul II., unter welchen Bedingungen seine Christen leben. Katastrophale Hygiene, tagtägliche Fehlgeburten und eine erschreckend hohe AIDS-Rate. Doch so konsequent er sich auch gegen den Sozialismus in seiner Heimat wendet, so wenig tut er etwas für eine moderne Kirchenpolitik.
Ein Papst hat eigentlich von Berufs wegen die Aufgabe, konservativ zu sein. Insofern sind es den Hoffnungen an eine Entwicklung in der Sexualmoral der Kirche doch gewisse Grenzen zu setzen, auch auf die Zukunft hin.
Verhütung ist verboten, der Zölibat unantastbar und Frauen haben in wichtigen Positionen nichts zu suchen. Diese Ansichten sind gerade für junge Menschen ein Problem und dennoch beeindruckt Johannes Paul II. Gerade die Jugend.
Ci voleva questa vostra iniziativa, perché ho parlato troppo.
Es braucht eure Initiative, sagt er. Ich habe schon lange genug geredet.
Open your hands to the sky and sing with me.
Er hatte einen Charme, junge Menschen anzusprechen. Die Weltjugendtage sind seine Erfindung. Und er hat wirklich den Papst zum Mittelpunkt des Weltjugendtages gemacht.
Und eigentlich wollte er 2005 in Köln noch einmal Mittelpunkt sein. Doch dazu kommt es nicht mehr. Immer sichtbarer ist Johannes Paul II. An Parkinson erkrankt. Sein persönlicher Leidensweg geht am Abend des 2. April 2005 zu Ende.
Meine Damen und Herren, Papst Johannes Paul II. Ist tot.
Liebe Brüder und Schwestern, um 21.37 Uhr ist unser geliebter heiliger Vater Johannes Paul II. Ins Haus des Vaters zurückgekehrt. Betet für ihn.
Ja, der Papst ist tot. Eine Periode ist zu Ende, würde ich sagen. Der Nachfolger hat es sicher sehr schwer.
Es hat mich ungemein beeindruckt, wie spontan Millionen von Menschen aus Europa sich auf irgendeinen Zug gesetzt haben und nach Rom gefahren sind, um von diesem Papst Abschied zu nehmen.
Das Leben des Papst Johannes Paul II. Zusammengefasst von Sven Präger hier in Eine Stunde History. Ein sicher ganz besonderes Leben eines wahrscheinlich ebenso besonderen Papstes. Karol Wojtyla, a.k.a. Johannes Paul II., heute in Eine Stunde History. Und jetzt kriegen wir noch ein paar Eindrücke aus erster Hand, nämlich von Matthias Giert, Kulturchef im Deutschlandfunk, Kirchenexperte. Und vor allem war er mit dem Papst 1998 gemeinsam auf Kuba. Vor mir liegt ein Zeitungsartikel, den er damals geschrieben hat. Grüße Sie, Herr Giert.
Hallo, Herr Dichmann.
Wie war denn Johannes Paul so drauf, wenn ich das mal fragen darf? Was hat er für einen Eindruck auf Sie gemacht?
Also er war bei der damaligen Kuba-Reise ja schon 78 Jahre alt, das heißt 20 Jahre bereits Papst gewesen. Und er war damals schon gezeichnet auch etwas von seiner Parkinson-Krankheit. Mhm. Aber er war immer noch ein sehr kommunikativer, sprachbegabter, zugewandter Mensch, der mit beiden Beinen im Leben stand, was ihn ja eigentlich von Anfang an ausgezeichnet hat. Der kam dann auch zu uns nach hinten, zu den Journalisten, war sehr gut informiert über die Einzelnen, die da dabei waren und ging auch sehr schnell mit den Leuten ins Gespräch.
Klingt sehr menschlich irgendwie.
Das war er. Er war ein menschlicher Papst. Er war ein Papst zum Anfassen. Das hat ihn ja auch geprägt und das war auch das Begeisternde, als er Papst wurde. Sie müssen sich immer vorstellen, der Vorgänger Paul VI., war ein Papst, der doch sehr zurückgezogen letztlich gelebt hat, schon von der Gestalt her relativ hager. Es war dann der Tod von Johannes Paul I. sehr früh, nach 33 Tagen damals gestorben. Und die Situation damals im Vatikan war insgesamt eine sehr angespannte gewesen. Und es gab eine richtig gehende Erleichterung, als man sich dann auf Karol Wojtyła einigen konnte.
Worum ging es denn eigentlich genau auf der Kuba-Reise? Weil man muss sich ja überlegen, Ende der 90er, da herrschte eigentlich ja noch Totenstille zwischen Kuba und so der westlichen Welt und dann reist ein Papst dahin. Das ist ja schon eigentlich ein irres Zeichen.
Genau, das war damals eine Sensation mit wahnsinnig hohen Erwartungen natürlich verbunden. Denn Johannes Paul II., der hatte ja so den Ruf, angeschlagene Ideologien zu Fall zu bringen. Das war in Haiti so gewesen, das war in Paraguay so gewesen. Relativ bald nach den Besuchen von ihm dort waren die weggefegt aus ihren Positionen.
Ein Regimekiller.
Und, genau, ein Regimekiller. Diesen Ruf hatte er natürlich. Mhm. Den hatte er natürlich mit Blick auf den Ostblock.
Ja.
Und deshalb war damals schon eine Spannung, was würde jetzt dort in Kuba passieren. Johannes Paul II. War ein politischer Papst, aber das politische Auftreten kam natürlich aus seiner christlichen, katholischen Fundierung und aus seinen kirchenpolitischen Überzeugungen, die er dann gelebt hat und vertreten hat. Aber ich glaube, man würde auch im Nachhinein Johannes Paul II. Falsch verstehen und falsch einordnen, wenn man ihn als den großen politisch handelnden Menschen sehen würde. Natürlich kam das dazu, Diktaturen waren ihm zuwider. Die Vorstellung, dass Glaube ein Nischen bis überhaupt kein Dasein führen dürfte, dagegen hat er sich gewandt und dagegen ist er zu Felde gezogen, auch massiv. Aber es kam eben immer aus einer christlich-geistlichen Überzeugung heraus, die ihn dann haben so auftreten lassen.
Klingt für mich so nach einer sehr freiheitlichen Gedankenschule, die er da so gelebt hat. Weniger freiheitlich war er ja aber in Sachen Sexualmoral unterwegs. Da ist er ja durchaus sehr rigide, sehr streng, sehr urkatholisch gewesen, wenn man es vielleicht so ausdrücken möchte. Das zeichnet ihn schon auch aus als Papst, oder?
Ja, natürlich.
Er hat die Kirche nicht wirklich reformiert.
Er war jemand, der nicht nur in Moralfragen, sondern überhaupt in innerkirchlichen Reformfragen einen sehr, sehr strikten Kurs gefahren hat. In den Moralfragen kam das natürlich bei ihm daher, dass er durch und durch ein Anhänger der Naturrechtslehre gewesen ist. Also jener Überzeugung, dass die Normen des menschlichen Zusammenlebens durch die Natur des Menschen begründet werden, dass es also so etwas wie überstaatliche, ewige Rechte gibt, theologisch dann die Schöpfungsordnung, die hinter allem steht und damit den Vorrang des göttlichen Willens vor allen menschlichen Überlegungen. Der Vatikan hat hier immer wieder eine Minderheitenposition damals eingenommen, gerade auch auf der Weltbevölkerungskonferenz von Kairo, wo er der Vatikan als Kondome strikt abgelehnt hat, als einziger Staat gegen Geburtenkontrolle eingetreten ist. Die Lösungsempfehlung des Vatikans war dann immer Enthaltsamkeit. Also auch Homosexuellen wurde sexuelle Enthaltsamkeit als der Weg aufgezeigt. Johannes Paul II. Hat dann auch sehr, sehr stark seine Position gegen Abtreibung und damit, da sind wir bei der deutschen Kirche dann, Ende der 90er Jahre, die Frage, ob die katholische Kirche in Deutschland in der staatlichen Schwangerschaftskonfliktberatung weiter präsent sein darf. Er hat zusammen mit Josef Ratzinger, dem damaligen Kardinal und seinem späteren Nachfolger, dann Papst Benedikt XVI., den Ausstieg der katholischen Kirche in Deutschland aus dem Schwangerschaftskonfliktsystem durchgesetzt. Er hat aber auch missliebige Theologen, Priester, Ordensleute, also ich würde schon sagen, geradezu inquisitorisch verfolgt. Also wer nicht auf Linie war und dem strengen Kurs von ihm selber und der katholischen Kirche des Vatikans in dieser Zeit folgte, der hatte kein leichtes Leben in der katholischen Kirche.
1998 war er mit Papst Johannes Paul II. Auf Kuba, jetzt gerade bei uns im Studio. Matthias Giert, Deutschlandfunk Kulturchef in einer Stunde History. Danke fürs Gespräch.
Gerne.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde History.
Wir haben noch nicht drüber gesprochen, heute hier in einer Stunde History, dass auf diesen Mann, um den es geht in unserer heutigen Sendung, Papst Johannes Paul II., auch mal ein Attentat verübt wurde, nämlich Matthias im Mai 1981.
Ja, genau. Das war am 13. Mai, als der Papst in seinem Papamobil in Rom über den Petersplatz fuhr und einer jubelnden Menge zuwinkte, kleine Kinder herzte und in alle Richtungen das Kreuzzeichen machte. Mitten in diese friedliche und fröhliche Stimmung hinein fielen drei Schüsse, die allesamt den Papst trafen, einer davon lebensgefährlich. Diese dritte Kugel war tief in seinen Unterleib eingedrungen und hat dort schwere Verletzungen hervorgerufen. Es brach dann, das kann man sich ja leicht vorstellen, sehr schnell Panik und Hektik aus. Der Papst wurde in ein Krankenhaus gefahren, wo er einige Zeit verbringen musste.
Und den Attentäter, den konnte man erwischen, ne?
Ja, die Leibwächter haben unmittelbar, nachdem die Schüsse gefallen waren, diesen Mann schon dingfest gemacht. Es handelte sich um einen türkischen Rechtsextremisten, der schon Jahre zuvor offenbar politisch motivierte Straftaten, Mordanschläge, Schießereien und Straßenschlachten mit linksgerichteten Studenten in der Türkei begangen hatte. Er ließ sich an jenem 13. Mai 1981 widerstandslos, und die Bilder im Fernsehen zeigten ja geradezu regungslos, festnehmen. Während Johannes Paul II. In einem römischen Krankenhaus um sein Leben kämpfte, verweigerte jener Ali Aksha jeden Hinweis auf ein Motiv seiner Tat. Wilde Spekulationen und Verschwörungstheorien waren die Folge.
Also, was war er? Ein durchgeknallter, wilder Einzeltäter oder doch irgendwie Weltverschwörung gegen die Christenheit und die westliche Welt? Also was war es, Matthias?
Also Ali Aksha selbst hat keinerlei Angaben zur Logistik seines Anschlags gemacht. Erst 2013, als er, man glaubt es kaum, seine Memoiren veröffentlichte, gab er den Hinweis, auf Wunsch des iranischen Revolutionsführers Ayatollah Khomeini gehandelt zu haben. Er soll ihm angeblich gesagt haben, dass er den Papst im Namen Allahs zu töten habe. Vorher schon war das italienische Parlament zu dem Schluss gekommen, dass das Attentat auf Weisen des sowjetischen Geheimdienstes gemeinsam mit der Stasi und dem bulgarischen Geheimdienst verübt worden sei.
Okay. Wie hat denn der Papst eigentlich auf die ganze Sache reagiert?
Ja, also Hochachtung, nämlich ganz und gar christlich. Er hat noch im Krankenbett seinem Attentäter vergeben. Zwei Jahre später hat er Ali Aksha sogar im Knast besucht, was eine sehr emotionale und wohl auch berührende Angelegenheit gewesen sein muss.
Papst Johannes Paul II., über den reden wir heute hier in einer Stunde History. Regimekiller. So hat ihn gerade unser Deutschlandfunk-Kulturchef Matthias Giert genannt. Ein Regimekiller war Papst Johannes Paul II. Und er ist unser Thema heute hier in eine Stunde History. Und das muss man sicher auch im Zusammenhang sehen mit seiner Heimat Polen und seinem Leben hinter dem eisernen Vorhang im Sozialismus vor dem Fall der Mauer. Und über diesen Zusammenhang hat der Journalist Joachim Jauer lange Jahre recherchiert und veröffentlicht. Jetzt ist er bei uns in der Sendung. Grüße Sie, Herr Jauer.
Guten Tag.
Regimekiller. Würden Sie das so unterschreiben oder anders gefragt, welchen Anteil hatte er am Ende des osteuropäischen Sozialismus?
Johannes Paul II. War kein Politiker, sondern ein Priester. Und er hat in der Tat dem Regime das Schlimmste angetan, was man tun konnte. Er hat gegen die Lüge des Kommunismus seine Wahrheit zu setzen versucht. Er ist angetreten mit der weltweit größten Organisation der Alleinseligmachenden, hieß es damals, Alleinseligmachenden katholischen Kirche, gegen eine auch weltumspannende kommunistische Partei, die Wahrheit für sich gepachtet haben wollte. Und er hat deren Wahrheit als Lüge entlarvt. Insofern ist er, wenn man so will, an die Wurzeln dieses Regimes gegangen. Regimekiller ist ein flotter Ausdruck.
Was war denn die Lüge genau, die er entlarvt hat?
Die Lüge war das, was ich Propaganda benenne ich als Vorwärtslüge. Zu behaupten, der Sozialismus würde permanent historisch, wissenschaftlich begründete Fortschritte erreichen. Und der Alltag der Menschen sah ganz anders aus. Im Alltag merkten die Menschen, dass alles das, was an Fortschritt behauptet war, eigentlich Fassade war und Lüge. Und insofern traf Johannes Paul II. Den Nerv.
Ganz konkret für seine Heimat Polen, wie hat er da gewirkt? Da hat er ja auch die Solidarność, also diese große, riesige Gewerkschaftsbewegung unterstützt.
Zunächst einmal muss man sagen, es begann damit, dass Johannes Paul II. Im Juni 1979 am Pfingstsamstag zum ersten Mal in seine Heimat Polen reiste, gegen den erklärten Wunsch der Partei. Die hatte die Wahl zwischen Pest und Cholera. Ihn reinzulassen, dann wusste man nicht, wie würden die Menschen reagieren und könnte man deren Begeisterung im Zaum halten. Ihn nicht reinzulassen bedeutete möglicherweise Aufstände der 95% katholischen Bevölkerung.
Das heißt, die Mächtigen im Ostblock hatten schon Respekt vor diesem Papst?
Die Mächtigen im Ostblock hatten gewaltigen Respekt vor ihm. Das kann man beispielsweise, hat mir Jaruzelski, der spätere Diktator Polens, der das Kriegsrecht verhängt hat, in einem späteren Interview nach der Wende gesagt, ein polnischer Papst, das bedeutete für Polen eine Menge Prestige. Aber andererseits bestand auch die Furcht, dass die katholische Kirche durch ihn ungemein gestärkt würde und dass das durch diesen Papst immer noch schlimmer würde. Und in der Tat wurde es schlimmer. Wenn Sie bedenken, dass bei seinem ersten Besuch 1979 insgesamt in den 8 Tagen ihm 10 Millionen Menschen buchstäblich hinterhergelaufen sind, denn es gab keine Sonderzüge oder Sonderbusse. In Krakau waren es 2,5 Millionen auf den Krakauer Wiesen. 10 Millionen, das ist ein Viertel der Bevölkerung. Und wenn Sie bedenken, dass die Partei bei Aufmärschen zum 1. Mai oder Nationalfeiertag vielleicht 250.000 Menschen mobilisieren konnte, dann können Sie sich das Erschrecken der Parteiführungen im ganzen Ostblock, insbesondere auch in Moskau und in Ost-Berlin vorstellen, 10 Millionen auf die Beine zu bringen.
Hat Papst Johannes Paul II. Denn noch irgendwie anders am Sozialismus gesägt, also jenseits seiner bloßen Besuche?
Ich denke, das, was er in Polen öffentlich getan hat, war ausreichend genug. Er hat die Solidarność unterstützt. Die Solidarność ist ja nicht von ihm gegründet worden. Die Solidarność ist gewachsen, insbesondere durch verheerende Versorgungsmängel. Da haben die Arbeiter gestreikt. Aber sie hatten immer den Fürsprecher aus Rom dabei, der gesagt hat, Leute, ihr müsst untereinander nächstenliebend sein. Und das kann man politisch auch mit Solidarność übersetzen, Solidarität. Insofern hatte er einen gewaltigen Einfluss. Als die großen Streiks in Danzig begannen, 1980 im Sommer, hing das große Porträt von Johannes Paul II. An den Toren der Leninwerft. Das muss man sich einfach auf den Lippen zergehen lassen. Eine Leninwerft, an deren Eingang ein großes Papstporträt hängt. Dann können Sie sozusagen den Gegensatz von Regime und katholischer Kirche, streikenden Arbeitern und kommunistischer Partei präzise definieren.
Und wenn wir dann nochmal zurückgehen zu unserem Ausgangspunkt heute in der Sendung, 16. Oktober 1978, da wird er ja erst zu Papst Johannes Paul II. Gewählt. Kuriose Umstände, die wir schon am Anfang der Sendung beschrieben haben. Wusste die katholische Kirche eigentlich in dem Moment, was sie da macht? War das ein gewolltes politisches Ausrufezeichen, diesen Mann zum Papst zu wählen?
Das kann ich nicht sagen. Das Konklave ist, wie wir alle wissen, geheim. Die katholische Kirche beruft sich, wie wir wissen, auf göttlichen Zuspruch. Ich kann es nicht sagen, was die Männer damals bewogen hat. Klar war, dass die Politik des Vorgängers Paul VI in gewisser Weise an ihre Grenzen gestoßen ist. Denn Botschafter Casaroli hat ja versucht, sozusagen friedliche Koexistenz mit den Ostblockstaaten zu schaffen. Das ist nicht gelungen. Es ist auch in der damaligen DDR nicht gelungen. Also war der polnische Papst sozusagen das Korrektiv. Vielleicht war es das.
Joachim Jauer, Journalist, hat lange Jahre über Papst Johannes Paul II. Recherchiert, veröffentlicht, Bücher geschrieben und als Korrespondent auch in der DDR gearbeitet, war eben hier bei uns im Gespräch in einer Stunde History. Herr Jauer, vielen Dank für das Gespräch.
Bitte schön. Schönen Dank.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde History.
Er wurde ja schon sehr, sehr abgefeiert, trotz aller Kontroversen, die es auch um ihn herum gab. Papst Johannes Paul II. Und deshalb könnte man annehmen, dass er in seinem Heimatland Polen heute vielleicht so etwas wie ein Volksheld ist. Und daher reden wir mal mit unserem Korrespondenten in Warschau, Jan Palukat, jetzt zu Gast in Eine Stunde History. Grüß dich, Jan.
Hallo.
Inwieweit ist denn Papst Johannes Paul II., Karol Wojtyla, noch präsent? Also spricht man in Polen heute noch über ihn?
Ja, er ist omnipräsent. Er ist im Prinzip ein Wahrzeichen des Landes weiterhin. Und wenn hier Ausländer nach Polen kommen, habe ich den Eindruck, kriegen sie immer den Rat, baut mal was mit Johannes Paul ein. Das kommt gut an und das kommt dann auch gut an. Da kriegt man sofort Punkte. Also er ist eine Art Überpole. Man kennt hier wirklich seine wichtigsten Worte, seine Vorlieben, seinen Lieblingskuchen. Man weiß, dass er in der Tatra, in den Bergen im Süden gern gewandert ist und auch gepaddelt hat da. Die meisten Polen kennen sein Lieblingslied. Barka heißt das, können das auch sehen. Und es gab mal eine ganz große Gedenkeuphorie nach seinem Tod dann Jahr für Jahr. Das ist vielleicht ein bisschen verblasst, weil es wirklich hier riesig begangen wurde. Aber doch insgesamt ist der Papst im Prinzip unsterblich. Und es gibt nur einen Papst für die Polen. Und dann kommen irgendwann die anderen dahinter. Und mit Franziskus sind sie hier nie so richtig warm geworden.
Nee, mit dem fremdelt man noch.
Mit dem fremdelt man noch ein bisschen, ja, in vielen Fragen. Auf der Ebene natürlich der Gläubigen, die Kirche als Institution wagt da natürlich keine offenen Widerworte.
Schon klar. Jetzt machen wir diese Sendung hier heute in einer Stunde History ja auch, weil es eben 40 Jahre her ist, dass aus Karol Wojtyla Papst Johannes Paul II. Wurde, also dass er eben sein Pontifikat begonnen hat. Wird denn daran jetzt irgendwie dann nochmal in Polen konkret erinnert? Gibt es da irgendwelche Festlichkeiten oder so?
Ja, es gibt in einigen Kirchenkreisen schon seit seinem Geburtstag im Mai regelmäßiges Gedenken daran. Es wird jetzt ganz offiziell einen Dankgottesdienst geben unter Beteiligung der geistlichen Spitze, auch der weltlichen Spitze. Die aktuelle Regierung gilt ja als kirchennah und soll dann ein großes Konzert in Krakau auf dem Hauptmarkt geben und die Wiederöffnung eines sogenannten päpstlichen Fensters. Also durchaus auch ein Erinnern. Wie gesagt, nicht in diesem riesigen Ausmaß, das hier rund um seinen Tod betrieben wurde. Es gibt auch viele, viele Bauten inzwischen, die dem Papst gewidmet sind. Da kann ich gern was drüber erzählen.
Ja, gerne. Schieß los.
Also es sind zwei wirklich gewaltige Kirchen gebaut worden. Da frage ich mich so als Außenstehender manchmal, hätte das dem Papst eigentlich gefallen, wenn er so monumentale Betonbauten dort vor sich hat? Hier in Warschau gibt es das Sanktuarium der göttlichen Vorsehung mit anliegendem Papstzentrum. Und in Krakau ist ihm in einer solchen Kirche eine Reliquie mit einem aufgebahrten Blutstropfen zu sehen. Darüber hinaus gibt es überall im Land, und es ist leider nicht möglich, das wirklich zu zählen, also uns war es hier nicht möglich, gibt es überall Johannes Paul Denkmäler. Und das Interessante dabei ist, dass es nicht immer unbedingt die Meister des Bildhauerfachs sind, die da ihn abbilden.
Okay.
Es gibt im Internet sogar eine Liste der wirklich hässlichsten Figuren. Insofern ist er auch in dieser Form omnipräsent. Und um nochmal zu seinen Vorlieben zu kommen, er war ja Paddler Und wer heute paddelt da unten im Süden in den Bergen, der stößt immer wieder auf Tafeln. Hier paddelte Karol Wojtyła. Und überhaupt würde ich mal jetzt etwas überspitzt sagen, an jedem Ort, wo er irgendwo mal war, irgendwas gesagt hat, gibt es natürlich eine Tafel, eine Erinnerung. Also der Papst ist Kult, auch doch jetzt schon einige Zeit nach seinem Tod.
Jetzt hast du aber auch gerade schon mal von der weltlichen Führung Polens gesprochen, also der amtierenden Regierung und wie die sich so zum Papst positionieren. Passt der denn, sage ich mal so, von seinen Einstellungen zum aktuellen, ja irgendwie konservativen, nationalen Polen, das man so erlebt?
Ja und nein. Also als konservativer Kleriker, als Dogmatiker vielleicht schon, denn die polnischen Katholiken, auch die polnische katholische Kirche, ist besonders konservativ, folgt in vielen Fragen zum Beispiel nicht dem Weg, den die Deutschen gehen, bei der Frage der Wiederverheiratung und ähnlichen. Ich habe es ja schon auch angedeutet, sie hadern auch ein bisschen mit Franziskus, das ist das eine, da passt es. Andererseits war Johannes Paul II. Ja durchaus auch ein weltoffener Papst, der sehr, sehr sich für den Dialog ausgesprochen hat, auch mit anderen Religionen, auch mit Muslimen. Und da sind wir natürlich schon bei der Politik angekommen und bei der großen Frage, was dieser Papst wohl sagen würde zur islamophoben Rhetorik hier der Regierung, zur Nullaufnahme von Flüchtlingen. Jetzt will ich nicht so weit gehen, ihm irgendwas in den Mund zu legen. Und man muss insofern auch fair bleiben, dass die Kirchenspitze hier durchaus Kontra gibt. Also gerade in der Flüchtlingspolitik zumindest verbal sagt, so geht es eigentlich nicht. Wir sollten hier schon, wie es hier in der Sprachregelung heißt, humanitäre Korridore aufbauen, um zumindest die Leute aus größter Not, die tatsächlich kommen, zu betreuen. Ja, also was Johannes Paul zudem sagen würde, wissen wir nicht, fragen können wir ihn nicht mehr. Aber ich würde sagen, er passt jetzt nicht vollständig in die heutige Zeit.
Lass uns dabei vielleicht auch nochmal einen Aspekt nochmal ausklammern, nämlich diese restriktive Sexualmoral, die auch Papst Johannes Paul II. Hatte. Ich war Anfang des Jahres selber in Warschau und da fuhren überall so Wagen rum mit fürchterlichen Bildern von Abtreibungen, also wo so oft die LKWs ganz blutige, fürchterliche Bilder geklebt waren. Kann das sein, dass das irgendwie auch noch so ein Erbe von ihm ist?
Also ich glaube, das ist ja ein Erbe, das durchaus in der katholischen Kirche auch weiter, auch hier in der Institution, also in der Kirchenspitze in Polen, weiter gelebt wird. Also hier heißt es, Abtreibung darf es auf gar keinen Fall geben, egal wie groß die Notlage ist. Und da gibt es eben Aktivisten, die sich dafür stark machen, dass das ohnehin sehr, sehr strenge Abtreibungsrecht weiter verschärft wird. Es gibt aber auch eine Gegenbewegung, ja hier immer wieder Frauenproteste, die sehr stark auch hier sagen, die Frauen müssen am Ende selber entscheiden dürfen. Das machen sie übrigens auch, weil de facto polnische Frauen dann im Ausland abtreiben. Also das alleine jetzt zu einem Johannes-Paul-Erbe zu reduzieren, das geht zu weit. Aber natürlich, in diesen Fragen gibt es hier doch weiterhin von der katholischen Kirche, die eben auch einen sehr starken Einfluss hat auf die Gesellschaft. Aber man muss es auch sagen, die Forderung, das Abtreibungsrecht weiter zu verschärfen, wurde bislang nicht umgesetzt. Also da schreckt die PiS-Regierung vor zurück. Denn sie hat in ihren Reihen natürlich nicht nur erzkonservative Katholiken, sondern auch viele andere, ist, wenn man so will, eine rechte Volkspartei. Und das scheint ein Thema zu sein, wo sie vielleicht auch vor den vielen Frauen, die dann, als das mal gemacht werden sollte, massenhaft auf die Straße gingen, durchaus Respekt hat.
Jan Palukat, unser Mann in Warschau. Über Papst Johannes Paul II. Haben wir einen kleinen Einblick bekommen ins Polen 2018. Danke dir, Jan.
Sehr gern.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde History.
Also er war politisch, der Karol Wojtyła, Papst Johannes Paul II. Er war ein Regimekiller, so haben wir ihn heute auch schon mal genannt in der Sendung. Und er war an vielen Stellen freiheitlich progressiv drauf. Aber zum Ende von Eine Stunde History, Matthias, er hat die Kirche, die katholische Kirche als Institution trotzdem nicht wirklich modernisieren können.
Im Nachhinein muss man sagen, dass das wirklich so war. Es lässt sich gut erkennen, aber es gab auch während des Pontifikats Kritiker, die eine Modernisierung der katholischen Kirche damals schon angemahnt haben. Einige Stichworte sind schon gefallen. Die Rolle der Frau in der katholischen Kirche wurde damals diskutiert. Das Verhältnis zur Homosexualität, gerade angesichts der seit Anfang der 80er Jahre grassierenden AIDS-Krankheit. Die Einstellung zu den sogenannten Befreiungstheologen, die sich den Armen vor allem in Südamerika verschrieben hatten und natürlich auch noch haben. All das managte der Vatikan unter dem Pontifikat von Karol Wojtyła äußerst konservativ. Aus heutiger Sicht kann man vielleicht sogar sagen, dass er die katholische Kirche nicht aus der Krise heraus, sondern sie eher noch weiter in die Krise hineingeführt hat. Aber wie gesagt, aus der Retrospektive ist das immer einfach.
Trotz dieser Kritik an ihm, jetzt so vielleicht auch in der Retrospektive, hat er trotzdem natürlich ein hohes Ansehen in der Welt, ne? Damals wie heute.
Wie passt das zusammen?
Ja, es passt zusammen, denn dieser Papst Johannes Paul II., der mag zwar auf der einen Seite konservativ in seinen theologischen Überzeugungen gewesen sein, aber im Umgang mit den Menschen und im Umgang mit den Medien, da war er wirklich ziemlich modern. Er war der erste Medienpapst, kann man sagen. Er ließ sich von allen Seiten ablichten, er ließ keine Gelegenheit aus, egal wo, öffentlich zu predigen. Manchmal hatte er mehr als 1 Million Zuhörer, die meistens verzückt an seinen Lippen hingen. Es gab eine Unmenge von Devotionalien dieses Papstes, die überall in Rom und anderswo gekauft werden konnten. Es gibt Münzen mit dem Konterfei und CDs mit seinen Predigten. Und er reiste unentwegt um die Welt. Sein Pontifikat war von unzähligen Reisen geprägt, die eben auch für seine sehr hohe Popularität gesorgt haben.
Widersprüchlicher Typ, dieser Papst Johannes Paul II.
Ja, also das kann man so sagen, denke ich jedenfalls. Sein Mitwirken an der friedlichen Revolution im Ostblock und sein großer persönlicher Einsatz für seine polnische Heimat stehen bei ihm nicht im Widerspruch zu der mitunter restriktiven Kirchenpolitik und der Entschlossenheit, mit der er seine innerkirchlichen Widersacher tatsächlich zum Schweigen gebracht hat.
Danke dir, Matthias. Das war eine Stunde History, nämlich für diese Woche. Es ging um Papst Johannes Paul II. Nächste Woche dann ein Ereignis, das für die deutsche Geschichte, die jüngere deutsche Geschichte, für unsere letzten 100 Jahre extrem wichtig war. Ein Aufstand von Matrosen oben an der Nordsee in Kiel. Der Kieler Matrosenaufstand 1918, Ende des Ersten Weltkriegs, Beginn der Weimarer Republik. Dann Thema nächste Woche. Bis dahin, mach's gut. Markus Dichmann, mein Name. Ciao.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde History.
Jeden Montag um 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.